Hallo und herzlich willkommen zu einer nächsten Podcast-Folge der Kreativkundschafter. Die Kreativkundschafter sind
Christina Schwarzrock
und Andreas Naurath. Wir möchten euch heute unsere neue Reihe vorstellen, die wir produzieren möchten über Mauern. Und dazu möchte ich ganz herzlich einen Gast hier bei uns begrüßen, und zwar Andreas Naurath. Ja. Hallo Andreas.
Ja, hallo. Schön, dass ich kommen durfte.
Ja. Andreas, du bist Geschichtslehrer auf Rädern. Was ist das?
Ja, du hast das, diesen schönen Titel mir da gegeben. Was ist das, Geschichtslehrer auf Rädern? Ja, und also erstmal möchte ich sagen, bin nicht nur ich, sondern natürlich auch meine lieben Kollegen. Ich bin also Fahrradguide, das heißt, wir setzen uns aufs Fahrrad, fahren durch Berlin, ja, zeigen Berlin auch mal so ein bisschen anders. Nicht nur die, ich sag jetzt mal, Standardsehenswürdigkeiten. Meine Lieblingstour ist, deswegen ist die heute hier Thema, weil das Thema ja Mauern ist, eben die Mauertour. Wir unternehmen den Versuch, den Leuten einfach mal nahezubringen, was das überhaupt bedeutet hat, in dieser Zeit zu leben und so ein bisschen was von dem Gefühl zu vermitteln, wie das tatsächlich war.
Das heißt, ihr fahrt mit euren Gästen quasi mit dem Fahrrad durch die Stadt.
Ganz genau.
Und schaut, wo die Mauer war. Und kannst du da mal so ganz grob sagen, in welchen Ecken ihr da euch bewegt? Wie lange geht überhaupt so eine Tour?
Es sind insgesamt 3 Stunden.
Ja.
Da wir ja in Mitte, also direkt im Nikolaiviertel, an der Nikolaikirche sitzen, fahren wir da los und dann ist es ja nicht weit bis zur Mauer und fahren dann sehr lang eine große Strecke direkt an der Strecke entlang, wo die Mauer mal stand.
Du sagst es relativ selbstverständlich. Naja, Nikolaiviertel, da ist es ja nicht weit bis zur Mauer. Für die, die das gar nicht wissen, was heißt das? Das ist ganz nah. Wo ist da euer Startpunkt quasi?
Also wie gesagt, Nikolaiviertel, das ist in der Nähe vom Alexanderplatz.
Ja.
Am Alex, der ja auch schon wieder eben so ein aus der Zeit ist, also dass der Turm da, der Fernsehturm da gebaut wurde, wobei ich jetzt neulich erst erfahren habe, der hätte eigentlich am Müggelsee stehen sollen.
Ach.
Irgendwie mitten im Wald.
Okay.
Und dann haben sie aber festgestellt, dass da der Boden gar nicht für geeignet ist für so ein Bauwerk. Und dann hat die DDR-Führung das dann kurzfristig dann an Alexanderplatz verlegt. Was ich finde, ein großes Glück ist, weil es ist tatsächlich so, dass auch andere Fernsehtürme in der Welt tatsächlich Probleme haben, noch Besucher zu kommen, weil wenn du da irgendwo sonst wo rausfahren musst, schön, der Blick da, bestimmt toll, ja. Aber da extra irgendwie 1,5 Stunden oder noch länger dahin zu fahren und dann wieder zurück, ist jetzt nicht so prickelnd.
Wobei man ja sagen muss, dass die Aussicht jetzt hier mitten in der Stadt auf dem Fernsehturm auch ganz schön
schön ist. Die ist schon ganz schön schön.
Ja. Andreas, was sind deine Gäste? Wer sind deine Gäste?
Ja, also erstmal die deutschen Touren selbstverständlich eben aus der Dachregion, wie es so schön heißt. Doch recht viele Schweizer und dann eben natürlich aus jeder Region Deutschlands. Wobei, so fange ich auch gleich schon an. Weil ich bin ja ein alter Westberliner und ich frage eigentlich meine Gäste immer, wo sie herkommen und sage am Ende dann, wir Westberliner haben da ganz einfach, war klar, wo die Leute hin, aus Westdeutschland.
Ja.
Ja, und auch wie die Orte da heißen, ob groß, ob klein, du kommst aus Westdeutschland.
Ja, so, das heißt, du nimmst deine Gäste da in Schlepptau und ihr fahrt verschiedene Orte ab und du erzählst dann geschichtlich, was da passiert ist?
Genau. Ja, also eben nicht nur ich, das ist mir ganz wichtig, ja, zu betonen. Und aber es ist natürlich so, und das ist eben auch schön, dass schon es wichtige Punkte gibt, aber das ist dann schon immer, also jeder Guide macht seine Tour, hat seine Geschichten.
Seine Favorites wahrscheinlich
auch. Die er eben auch selber erlebt hat und so. Also die Basics sind natürlich schon gleich, aber so gewisse Anekdoten, die man entweder gehört hat oder wie in meinem Fall einfach auch viele tatsächlich selbst erlebt hat. Das ist halt mein großer Vorteil als
du Zeitzeuge,
echter Berliner, genau.
Ja, gibt es spezielle Highlights, von denen du hier berichten möchtest, die du uns verraten möchtest?
Das haben wir ja auch im Vorgespräch schon angesprochen. Ich gebe mir Mühe, also es sind so zwei Sachen, ein roter Faden von mir ist, es gibt, da geht schon mal los, unser Thema ist Mauer, es gibt die Mauer gar nicht. Also wenn man sich die mal anschaut, wie die aussah einmal über die ganze Zeit, also die Mauer 1961 und die Mauer 1980 hat eigentlich miteinander nichts zu tun, außer der Verlauf, ja, das hat sich ja komplett unterschiedlich entwickelt. Und das ist dann eben auch Thema von mir und meinen Kollegen, dass es ja eigentlich noch viel mehr hieß. Also nicht wirklich nur dieses buchstäbliche Bauwerk. Und es ist dann für viele auch immer interessant, du bist ja als Ostler gar nicht an die Mauer rangekommen. Und ich habe halt öfter auch Gäste, die eben im Osten aufgewachsen sind und sozialisiert sind oder vielleicht sogar in Berlin gelebt haben. Und die sagen eben, die wussten das gar nicht. Also du hast die Mauer nicht gesehen. Das war für mich als Westberliner, das habe ich eigentlich auf diesen Touren gelernt von denen. Es war mir nicht so klar, dass die sich wirklich Mühe gegeben haben, dass man die nicht sieht, die Mauer. Ja, also du bist ja auch gar nicht da rangekommen als Ostler. Das mache ich auch immer wieder deutlich, dass wenn du dann diese Sperranlagen in der Bernauer Straße, da steht ja noch ein Stück, so wie es war. Da muss es überhaupt erst mal hinkommen. Ja, also man ist ja da nicht einfach so rumgerannt und konnte auch, naja, jetzt probiere ich mal, ob ich da abhauen kann, sondern du wurdest ja schon längst vorher abgefangen.
Ja.
Und was eben eine ganz große Rolle auch spielt, eben 10% der DDR-Bürger waren in irgendeiner Form mit der Stasi verbandelt oder eben da komplett aktiv tätig. Und das ist ja auch sehr schön in dem neuen Film von Bulli Herbig zu sehen, der Ballon heißt, dass ja eben dein Verhalten beobachtet wurde. Und zwar in dem Film so schön, wie der Junge dann sagt, mein Vater ist näher. Mm, so, nicht, als sie da den Ballon genäht haben und das dann beinahe darüber geplatzt wäre. Also man kann davon ausgehen, dass das, was da in dem Ballon so in diesem Film gezeigt wird, auch ziemlich viel mit dem zu tun hat, wie das tatsächlich dann abgelaufen ist.
Ja, das ist schön, gerade in dem Film, weil ich meine, ich bin keine Zeitzeugin. Ich habe den Film extrem emotional erlebt und fand es sehr schön, dass man wirklich mal so einen sehr starken emotionalen Zugang zu der ganzen Thematik bekommen hat. Und ich hatte das Gefühl, ja, das ist richtig krass. Also das hat mich auch sehr beengt, wie das dort dargestellt wurde. Aber ich finde es natürlich schön, dass du sagst, ja, also du kannst auch von deiner Warte aus, von dem, was du selbst erlebt hast, von dem, was du im Austausch mit den Menschen, die dir begegnen, die im Osten auch gelebt haben, sagst, du kannst das bestätigen, weil das ist ja durchaus nicht immer so in der Darstellung nach außen.
Ja, also das, ich habe da zwei Erlebnisse. Von dem einen erzähle ich also, wenn dann überhaupt selten. Wir haben mal völlig kurios 1976 als Westberliner 3 Wochen Urlaub in der DDR gemacht. Da dürfte es auch Stasi-Akten zu geben, habe ich mir noch nicht angeguckt. Wir sind also tatsächlich mit dem Campingwagen hingefahren und haben auf dem Grundstück von Bekannten da 3 Wochen Urlaub gemacht. Ich weiß das noch genau, das war damals die Olympiade Montreal. Hm. Und da sind dann eben so Sachen passiert, die einfach absurd sind. Also es gab dort eine Eisdiele. Und man muss sich das so vorstellen, dass die in einem Hauseingang, also quasi so eine Durchfahrt. Und da hatten die quasi von dem Laden, der an der Durchfahrt liegt, Durchstoß gemacht und man konnte sich sein Eis quasi in diesem Durchgang an so einem kleinen Fensterchen da abholen.
Ja.
Okay, so weit, so gut. Und welches Verbrechen habe ich und mein im Osten lebender Freund da damals begangen? Wir sind mit dem Fahrrad in diesen Hausflur gefahren. Voll. Und dann kommt auf einmal ein Privatmensch, also kein Volkspolizist in Uniform, und haut uns da an und wie wir das dann machen könnten. Und also ich war völlig konsterniert, weil ich mir jetzt auch des Verbrechens nicht bewusst war, dass ich da dieses Fahrrad mit reinschiebe, damit es eben nicht geklaut wird.
Ja.
Also es war schon ganz schön absurd und zeigt auch einfach, wie man ständig unter Beobachtung stand. Und die andere Geschichte, die so ähnlich ist, die erzähle ich eben immer tatsächlich auch auf der Mauertour, weil Das muss so 77, 78 gewesen sein. Da bin ich dann als Westberliner, da werde ich auch nochmal später zu kommen, das war ja auch mindestens die Drei-Staaten-Theorie. Also du wurdest ja von der DDR unterschieden, woher du kommst, und sehr unterschiedlich behandelt. Wir Westberliner mussten also sogenannte Passierscheine beantragen. Das dauerte irgendwie eine Woche mit ganz viel Papier. Da musste man zum Zoo fahren, das da alles hingeben und ausfüllen. Jedenfalls stehen wir also, wir wollten auf den Fernsehturm.
Ja.
Und stehen also in der Schlange und fangen an, mit einem Ostler zu reden. Und sofort kamen ebenfalls auch Leute in Zivil und haben, das fand ich immer ganz interessant, immer nur den Ostler angesprochen. Also das hat man vielleicht auch vergessen. Man konnte schon, sage ich mal, an der Art der Kleidung das so ein bisschen erkennen. Ja? Also wo jemand herkam. Und die haben also sofort gesagt, ob er nicht das jetzt hier unterlassen möchte. Und wir waren also wirklich konsterniert, und es hörte auch nicht auf. Also das heißt, in der Schlange standen, also in der Nähe standen halt auch wieder Leute in Zivil, die geguckt haben, dass es nicht zu Kontakten zwischen Westlern und Ostlern da kommt. Mhm. Der Ostler, der das betraf, der hat sich da überhaupt nicht von irritieren lassen. Und das muss man auch sagen, sie haben ihn auch nicht festgenommen oder irgendwas unterstellt und gesagt, sondern immer nur so eine freundlichen Vorschläge gemacht, ob er denn nicht woanders hingehen möchte oder so.
Ja.
Und das hat irgendwie uns drei dann irgendwie angesprochen, so jetzt setzen wir uns oben auch zusammen an den Tisch. Und es hörte und hörte nicht auf. Und es kamen verschiedene Ober, die ihm immer wieder irgendwie im 10-Minuten-Abstand angeboten haben, dass er da wäre jetzt ein Tisch frei, da könnte er jetzt rein. Und mir ist gefällt. Der hat immer so oft doof gemacht, ja. Natürlich absichtlich. Und das ist aber schon, also das fand ich einfach schon frappierend, dass einem so klar wurde, du stehst also wirklich ständig unter Beobachtung. Mhm. Und gut, das war jetzt natürlich ein Brennpunkt. Also es ist ja jetzt in dem Fernsehturm jetzt nicht so besonders, aber das ist einfach schon so, dass das wirklich dann Leute sind, die darauf gucken. Ja, ich meine, wir werden ja heute auch, wer weiß, was passiert. Wir laufen alle mit dem Handy rum. Ich habe gestern beim Unterrichten, da hat mir auf einmal mein Handy geantwortet, weil irgendwas, was ich beim Unterrichten gesagt habe, offensichtlich als okay Google verstanden wurde. Und dann fing das da an zu reden. Also wer weiß, wie das heute läuft.
Ja.
Aber einfach so diese, ja, dass du da so unter Beobachtung stehst, das ist schon, also es war schon beeindruckend. Ich glaube nicht, dass der irgendwelche Sanktionen dann bekommen hat oder so, weil er hat ja nichts gemacht. Aber wäre vielleicht mal interessant, da die Stasi-Akten zu gucken, ob es da was gibt und ob das drinsteht.
Ja, du hattest gerade beschrieben, dieses Ereignis zuvor mit dem Eisladen und dem ich schiebe mein Fahrrad durch die Toreinfahrt. Hast du denn das Gefühl gehabt, dass du quasi auch unter einer Art Generalverdacht stehst?
Nö, das eigentlich nicht. Also das war so. Also du meinst jetzt als Westler, oder?
Ja.
Nö, also das war eigentlich da das einzige Ereignis, was da so war. Aber das war ja eben auch. Ich meine, was haben wir da gemacht? Also was ist das, wenn du dafür irgendeinen Unfug machst oder so? Okay, aber ich fand einfach absurd, dass das jetzt verkehrt war. Ja, ich glaube, der wollte uns sogar irgendwie ein Bußgeld oder irgendwas abnehmen. Das haben wir dann irgendwie abgewendet. Ich bin auch der Meinung, dass der uns damals, wenn ich mich da erinnere, so ein paar Jährchen her, nicht als Westler erkannt hat, sondern das sind einfach Kinder, die dann, ja, da eben, also wo dann da geregelt wurde.
Okay, gut, was es durchaus sogar auch heute ja noch gibt, okay, da sind Kinder, die machen Unfug, muss vielleicht erstmal gar nicht so viel bedeuten, aber würdest du jetzt sagen, das hat dann trotzdem noch mal ein bisschen anderen Beigeschmack gehabt?
Naja, er hat sich ja tatsächlich zu erkennen gegeben mit irgendeinem Ausweis, dass er irgendwie Hilfs-Sheriff oder ich weiß gar nicht, oder eben Hilfspolizist oder sowas ist. Also okay. Der war da schon in offizieller Funktion unterwegs. Mhm. Also nicht wie wenn jemand hier irgendein Anwohner auf einmal meint, sich aufschwingen zu müssen, dass er jetzt hier bestimmt, was hier passiert. Das ist schon ein Unterschied, ja.
Aufschwingen zu müssen, ja. Aufs Schlachtross. Ja. Ich verteidige die Welt. Ja. Du sagtest ja, dass da, also klar, deine Gäste sind dann Touristen aus allen möglichen Bereichen Deutschlands oder auch international. Wie ich auch erfahren habe, sind die auch sehr unterschiedlich im Alter. Du hast manchmal sogar auch Schulklassen, ja. Ne, die dann als geschlossene Klasse kommen, quasi als bisschen der lebendige Geschichtsunterricht, das nochmal alles zu beleben. Wie nimmst du denn die Schüler dann wahr?
Also bei den Klassen, da sind die Unterschiede riesig groß.
Ja.
Und ja, zu dem Thema, also in Anführungsstrichen die beste Klasse, wo ich eigentlich, da musste ich aufpassen, dass ich nicht von denen noch was lerne. Also wirklich, wirklich, weil die so informiert, also sie waren erstens sehr interessiert und eben auch sehr informiert. Also die nickten nur oder sind dann eben auch auf Sachen eingegangen, die man eigentlich nur mit Vorwissen kennen kann. Das war eine Schulklasse aus Dänemark.
Naja, interessant. Ja,
das fand ich dann auch irgendwie so ein bisschen heftig. Ja, das ist ja Geschichte im Ausland.
Ja.
Ja. Und eine der Klassen, die also auch nicht sonderlich interessiert klangen und auch wirklich nichts wussten. Keinerlei Fakten, 61, 89, nie gehört. Nichts, ja. Gar nichts. Das Einzige, was sie dann wussten, da war ich froh, diese Stolpersteine.
Ja.
Also davon hatten sie dann schon mal was gehört. Das war aber das Einzige, das war eine Klasse aus Berlin.
Oh, Wahnsinn. Ja. Oh je, okay. Ja, das ist natürlich nicht besonders erfreulich.
Also man muss ja auch, ich will das nicht verallgemeinern.
Nee, klar.
Das sind natürlich Stichproben und so, aber es ist schon, also das fand ich dann schon im Vergleich schon, schon erschreckend, muss ich sagen.
Ja, ich meine, du hast ja, wenn wir die Touren laufen, in erster Linie im Sommer ab, stimmt?
Ja, das geht schon ab März zum Teil los.
Okay.
Also wenn man jetzt nicht als Eisblock vom Fahrrad fällt, dann wird auch bis in November Klimawandel, ne? Es ist ja jetzt wärmer. Also wie gesagt, wenn man nicht als Eisblock vom Fahrrad fällt, dann oder dann eben tatsächlich Schnee oder Glätte oder sowas hat. Ja. Ich sag mal, Dezember, Januar, Februar ist jetzt nicht so intensiv.
Okay, das heißt, du hast ja auch einen relativ hohen Durchlauf, sage ich jetzt mal, an Menschen, mit denen du diese Tour machst. Mhm. Würdest du sagen, dass das Wissen über die Mauer und über die ganze Geschichte darüber, dass es mehr in Vergessenheit auch gerät, gerade weil du jetzt so auch mit den Schülern sagtest, dass ein Teil da irgendwie gar nichts von wusste?
Nee, da muss man gleich wirklich die Schüler und die Erwachsenen unterscheiden.
Ja.
Also jemand, der sich für so eine Tour interessiert, klar, sie bringen ja schon Interesse einfach mit.
Ja.
Ja? Und aber was eben so verloren geht, ist einfach, das hatten wir auch hier im Vorgespräch geklärt, du bist halt niemals im Transit durch den Osten gefahren.
Ja.
Wenn man das nicht erlebt hat, dann kennt man das nicht. Ne? Mhm. Was ja eigentlich für jeden Westberliner, der in der Zeit gelebt hat, komplett Normalität war.
Ja. Ja, ich denke mal auch, dass selbst wenn man vielleicht so die Eckdaten kennt, man hat es im Geschichtsunterricht gehabt oder eben so aus den Medien, je nachdem, in welcher Altersklasse man ist, ist natürlich aber an Informationen, denke ich, nicht zu toppen. Wenn man dann mit jemand mitfährt, der einem die ganze Thematik zwar an sich nochmal an den Basics irgendwie näher bringt, aber dann eben auch Geschichten mit einfließen lässt an Erfahrungsberichten oder so, die einfach auch so Details, die man ansonsten vielleicht nicht unbedingt...
ich denke, wenn man sich da intensiv mit beschäftigt, kriegt man auch viel mit und kriegt eben auch, also ich erwähne eigentlich immer drei Filme, also mittlerweile diesen Ballon, das ist ja jetzt relativ neu.
Ja.
Dann natürlich das Leben der anderen.
Ja.
Gab es ja auch Streit, ob hin und her, aber ich finde schon, also dieses Gefühl und wie das wirklich, also wie da das Lebensgefühl war, das finde ich, zeigt der Film, ob jetzt da detaillierte Fakten echt oder nicht sind, mal sei dahingestellt, aber es kommt einfach dieses Lebensgefühl auf. Oder auch, das ist eine Szene in diesem Ballon, Achtung, Spoiler-Warning, wo die sich irgendwie am Alexanderplatz in einem Hotel befinden und dann man nur, das finde ich eben so gut gemacht, irgendwie durch die Hotellobby geschwenkt wird und die Not des Protagonisten da irgendwie war, ja, und dann sitzt halt einer mit einer Zeitung und guckt. was ja jetzt eigentlich kein besonderes Drama ist, aber ja, ist das jetzt einer, der mich hier beobachtet oder nicht oder so? Also das ist schon, das ist so dieses, was tatsächlich anders ist und was man so auch nur mitkriegt.
Ja,
also wenn man das als Zeitzeuge erlebt hat.
Ja, und der dritte Film?
Der dritte Film ist natürlich auch, also wie ist es denn zur Mauer gekommen? Das ist natürlich durchs Dritte Reich im Grunde da ja eine Spätfolge des Zweiten Weltkriegs. Das ist dann eben der Untergang, weil wir gucken uns dann eigentlich in der Regel auch den Führerbunker an, beziehungsweise das, was man davon jetzt heute noch sehen kann. Also im Grunde von man sieht eigentlich nichts, es ist einfach die Stelle, wo er stand oder steht. Also die das ist halt zugeschüttet worden irgendwann mal.
Ja.
Die Fahrbereitschaft ist wohl noch begehbar, aber auch versiegelt. Und der Untergang eben mit Bruno Ganz ist da auch, bringt da auch einfach viel rüber und dann kann man sich auch gut vorstellen, wie das da war.
Ja, wie nimmst du denn ansonsten so die, jetzt mal abgesehen dieser drei Filme, die du auch empfiehlst, wie nimmst du denn sonst die Außendarstellung wahr von dieser Geschichte? Also gerade in Medien, Filmen und so weiter, also was dir
bekannt ist. Ja, ich habe neulich mir diesen Atomic Blonde angeguckt, also das war wirklich verheerend.
Inwiefern?
Also fängt an mit grünen U-Bahnen. Und man möge mich korrigieren, vielleicht gibt's ja hier einen Schlauen, aber ich habe in Berlin noch niemals eine grüne U-Bahn gesehen. Also die U-Bahn-Züge, die jetzt auch noch auf der Linie 2 fahren, die waren weiß, aber auf keinen Fall grün. Das sah einfach aus wie eine englische U-Bahn, die dann als Berliner verkauft wurde. Und dann konnte man da so lustig durch irgendwelche Kanalisationsrohre von Ost nach West gehen als Agent. Okay, also was ich davon weiß, ist schon in der, also schon am 13. August 61 sind wirklich alle Telefonleitungen und alles, was irgendwie unterirdisch die gesamte Kanalisation so gut es geht, einfach dicht gemacht worden.
Ja.
Und dieser Film spielt ja 89. Also mag sein, dass vielleicht in den frühen 60ern da noch irgendwelche Rohre vergessen wurden. Aber das ist absolut absurd, ja. Das gab es so nicht.
Ja. Hast du dann das Gefühl, dass das quasi so nicht wirklich ernst genommen wird? Oder wie?
Naja, es verkommt, finde ich, irgendwie so, dass es auch manchmal so ein bisschen zu so einer Folklore.
Ja.
Oder irgendwie, dass wir das hier hatten und da gebe ich mir Mühe und natürlich auch die Kollegen, da geht es um den ersten Mauertoten oder solche Geschichten und auch natürlich die Anzahl, die allerdings ja umstritten ist. Offizielle Zahl sind 136, es sind immer wahrscheinlich über 300. Da gab es jetzt mal eine Untersuchung. Das Haus am Checkpoint Charlie spricht von 1000. Ist auch immer wieder schwierig. Die Toten, ja, wer ist denn jetzt ein Mauertoter?
Mhm.
Ja, also wirklich die Leute, die eben buchstäblich erschossen wurden, direkt an dem Bauwerk. Da gibt es ja auch alle möglichen Varianten. Also Fluchten hier mit dem Auto oder durch Tunnel oder sowas. Also deswegen ist das gar nicht so einfach, die Zahl wirklich richtig valide da festzustellen. Ich sage an der Stelle immer, hätte mir schon einer gereicht, wäre schon schlimm genug.
Ja, das ist wahr. Wenn du mal so an deine Gäste denkst, als Touristen aus anderen Ecken, aller Herren Länder, unserem eigenen Land, wie nimmst du Touristen hier in Berlin wahr?
Also ich finde sehr, sehr positiv, sehr interessiert an der Stadt. Und ich muss sagen, ich weiß nicht so richtig genau, woran es liegt, aber ich glaube, ich bin bei allen Touren ein- oder zweimal angepöbelt worden als Gruppe Touristen. Und das war einer tatsächlich mal am Mauerpark. Den bin ich dann gleich angegangen und habe ihn gefragt, wie lange wohnst du denn hier in Berlin? Und dann sagte er irgendwie 5 Jahre. Also das fand ich dann auch sehr spannend.
Ja.
Dass also die ultramilitanten Berliner irgendwie vorgestern hier eingezogen sind und dann über die Touristen schimpfen, das finde ich also ein bisschen merkwürdig. Und ich sage halt immer, also ich finde, dass meine Gäste da sehr verantwortungsvoll mit umgehen. Die genießen einfach hier diese Stadt und dieses Leben. Und viele gehen ja dann noch nach der Tour irgendwo hin oder fragen, wo kann man sich bewegen. Und eigentlich in der Regel möchten die in Zonen, wo einfach was los ist, ja, also wo Leben auf der Straße ist. Das muss ja jetzt nicht, das wird manchmal so, ja, so negativ dargestellt. Und auf der anderen Seite Was findet denn hier in dieser Stadt auch statt? Gibt es hier Industrie, wo die Leute arbeiten? Also das ist für Berlin essentiell wichtig, dass wir hier diese Besucher haben. Ja? Ja. Und abgesehen davon, das ist auch nicht, also die Mauer ist auch nicht so sensationslüstern oder irgendwie, sondern einfach wirklich ein echtes Interesse, wie das da war.
Ja, ich denke auch so, abgesehen vom wirtschaftlichen Interesse, was Berlin an sich an Touristen denke ich, ist es ja auf jeden Fall insgesamt toll, wenn andere Kulturen, andere Nationen sich für die Stadt interessieren und hier eintauchen und dass sie sich dann lebendige Stadtviertel und Straßen suchen. Das ist ja einfach auch irgendwie, spricht so für sich und ist auch verständlich, weil so bekomme ich ja einen Puls einer Stadt mit. Ich meine, dass es Menschen gibt, die sich daneben benehmen, ich glaube, die gibt's immer. Ich habe auch schon ganz krasse Geschichten gehört, gerade aus der Friedrichshainer Ecke oder so, wo die Anwohner dann wirklich auch sehr gelitten haben. Ich meine, gut, wenn ich jetzt mal an die Simon-Dach-Straße denke oder so, ja, ist da natürlich auch vielleicht einfach ein bisschen viel an Menschen. Wenn du dann ein paar in der Hand voll hast, die sich daneben benehmen, ist es vielleicht schwierig, aber ja.
Aber da halte ich es wie mit allen Verallgemeinerungen, also nur wenn man eine Brille auf hat oder Brot isst oder eben Tourist ist, ist man jetzt ja nicht, die Menschen sind unterschiedlich.
Ja, eben. Und ja, finde ich schön, wenn du das so, dass du das so beschreibst, weil ich habe auch ganz viele schöne Erfahrungen gemacht, wenn ich Touristen begegnet bin, die eben auch interessiert gefragt haben. Ich meine, ich bin ja auch keine Ur-Berlinerin, bin jetzt seit gut 13 Jahren hier und habe in der Zeit einfach ein paar Eindrücke sammeln können von Touristen. Und insgesamt war es auch sehr positiv, aber ich kriege es eben immer wieder mit, dass da so fast so ein bisschen Bashing betrieben wird. So
auf jeden Fall,
ja. Ja, es wird voll und die benehmen sich alle daneben und so weiter. Und wo ich sagen muss, nee, also ich genieße das total, dass die Stadt so international ist und dass auch von den Touristen sich dann auch vielleicht einige entscheiden, okay, wir kommen hier, wir wollen hier auch mal leben oder so, ne?
Ja.
Das macht die Stadt ja mit auch aus.
Also ich mache das ja jetzt irgendwie seit 3 Jahren und mir macht das einen wahnsinnigen Spaß. Und das ist schön eben als, das hätte ich vorher ehrlich gesagt auch nicht gedacht. Also dass es mir so einen Spaß macht, quasi als Berliner meine Stadt zu zeigen.
Ja.
Ja. Und einfach nur im Grunde ja auch ja wertfrei, einfach so war es halt hier. Ja.
Ja.
Und eben auch zu versuchen, da so ein bisschen von diesem Lebensgefühl mit rüberzubringen. Und stoße eigentlich in der Regel immer auf sehr großes Interesse.
Ja, also ich muss sagen, ich habe die Zeit ja hier nicht erlebt. Ich war auch nicht als Besucher hier, als die Mauer noch stand. Also das... ja, ich kann es in dem Sinne nicht so nachempfinden, wie hat sich's tatsächlich angehört. Ich habe viel gehört, ich habe viel darüber gelesen, mir viel angeguckt. Und ich kriege jedes Mal immer wieder Beklemmungen, wenn ich davon höre und so. Aber ich war wahrhaftig nicht hier. Ich meine, das, was es bei mir auslöst, wenn, ich meine, du hast es erlebt, auf der Westseite in erster Linie, auch wenn du rübergefahren bist zu Besuch und es dann auch hautnah miterlebt hast, aber wenn du dann auch so auf der Tour darüber sprichst und es immer wieder auch lebendig wird, wie ist das für dich? Wie hast du das empfunden?
Ja, ich finde es immer wieder absurd, es gibt ja diese doppelreihige Pflastersteinreihe, die einen Teil des Verlaufs, wie sage ich auch mal, typisch Berlin, ist nicht vollständig. Also an vielen Stellen ist es zu sehen, aber nicht an allen.
Ja.
Und dann denke ich immer wieder, wie absurd das ist. Und das finde ich eben interessant, gerade als jemand, der das ja noch kannte. Ich weiß noch, wie es in Kreuzberg aussah und dass da die Welt aufhörte. Oder es gab ja wirklich diese Dinger, wo da wirklich das Haus war, Bürgersteig und praktisch eine halbe Straße und dann stand da die Mauer drauf.
Ja. Ja,
solche Abschnitte gab es ja. Und also trotzdem ich das ja wirklich erlebt habe, ist ja irgendwie vollkommen absurd, das da so zu machen. Es ist halt, da gebe ich mir eben auch Mühe, das so ein bisschen zu vermitteln. Und das sage ich dann eben immer auch, meine Kollegen auf jeden Fall sicher auch, das muss man sich auch klar machen, dass das Vier-Mächte-Abkommen, was eigentlich überhaupt eine Transitregelung, wie das jetzt rechtlich von den beiden Staaten oder auch Nicht-Staaten, wie auch immer, da läuft, das war erst 10 Jahre nach dem Mauerbau, wurde das abgeschlossen. Das heißt, du bist im Grunde vorher an die DDR-Grenze gefahren und dann haben die dich durchgelassen oder nicht. Ja. Ja, 48 mit der Blockade hat man das ja schon sozusagen gesehen. Da wusste man ja, dass das durchaus passieren kann, dass eben gesagt wird, so jetzt ist hier einfach mal Schluss. Mhm. Hier kommt jetzt gar keiner mehr durch. Und das ist halt zum Beispiel auch was, da bin ich eben aufgewachsen mit. Du merkst als Kind, du fährst mit dem Auto, wir fahren nach Westdeutschland.
Ja.
Das ist eben auch natürlich so eine Sache, dass du da auf einer Insel bist und also mindestens 1,5 bis 2 Stunden überhaupt erstmal fahren musst, wenn du die Strecke Berlin-Helmstedt gefahren bist, um überhaupt quasi wieder im Westen rauszukommen.
Ja.
Ja? Und dann merkst du, dann fährst du eben an die Grenze ran, dann merkst du, die Eltern werden nervös.
Ja.
Das kriegst du als Kind ja auch und denkst, was ist jetzt los? Ja.
Ja.
Und dann wurde, das war dann später alles quasi industriell gemacht, das mit den Übergängen. Aber am Anfang war es wirklich so, dass die Mutter mit den Pässen ausstieg und dann erstmal in so einer Baracke verschwand und man da, weiß ich nicht, wie beim Arzt oder auf dem Amt erstmal in der Schlange warten musste. Und das hat also ewig gedauert.
Mhm.
Und es war auch immer eine Frage. Man konnte also, wenn man dann rübergefahren ist, gar nicht sagen, wann man kommt.
Ja.
Und man hat eigentlich immer so stolz erzählt, oh, wir haben heute quasi beim Übergang nur 1 Stunde gebraucht und beim nächsten Übergang, um wieder rauszukommen, auch nur 1/2 oder sowas. Das war dann schon, das, ja, und das konntest du im Grunde nie sagen. Ne?
Mhm.
Und dann wurde, also wenn es dann irgendwelche politischen Querelen gab, dann wurde das halt, dann hast du halt 3 Stunden an der Mauer gestanden. Und, mhm. und also wenn du über den Transit fahren wolltest, hat eben so lange gedauert, wie es gedauert hat. Ne?
Mhm.
Also später, das gibt eben ja auch da verschiedene Phasen. Also in den 80ern, da war das ja alles mit Förderbändern, da hast du den Pass abgegeben, dann wurden die da transportiert auf eben diesen Förderbändern und dann hast du dann die fertigen Dokumente dann quasi beim Warten in der Schlange im Auto dann übergeben gekriegt.
Mhm.
Und das war ja auch eben erst seit dem Transitabkommen, dass du, wenn du über den Transit gefahren bist, dass in der Regel das Auto nicht irgendwie auseinandergenommen wurde, sonst vorher kannte ich, mussten wir mal aussteigen und dann wurde die Rückbank, wenn es kein Viertürenauto war, immer hochgehoben, ob da irgendwas ist.
Ja. Mhm.
Oder eben auch solche Sachen wie, oh Kinder, jetzt nehmt mal schnell die Comics von der Hutablage.
Mhm.
Ja, mhm. Also das war also, es war jetzt kein Verbrechen oder ich weiß nicht, was da passiert ist, aber das war schon besser, eben diese Sachen da nicht liegen zu haben.
Oder offenkundig. Ich finde es eben auch interessant, mal so die andere Seite zu hören, weil wenn Geschichten aus der Zeit erzählt wurden, oder so geht mir das, bekomme ich häufig die Ostseite quasi mit. Und mhm. das ist, glaube ich, also in meiner Wahrnehmung ist es viel präsenter, was in dieser Mauerzeit auf der Ostseite wirklich passiert ist, mit den Beklemmungen, mit den, ich meine, da war ja viel auch ganz normales Leben, aber eben doch irgendwie, die Stasi ist immer ein bisschen mit dabei, ich werde beobachtet, ich muss mich ein bisschen, und so. Aber zu dem, was ja auch ganz viel ganz schön war, ja. Aber die Westseite zu hören in der Zeit, das finde ich durchaus echt mal sehr spannend. Ja, weil das ist an mich noch nicht so rangetragen worden, sage ich jetzt mal, die Seite dann auch mal mitzubekommen.
Ja. Nee, das erzähle ich eben auch ja immer auf den Touren. Das war ja auch, es gab ja eben diese Drei-Staaten-Theorie oder das war ja lange Zeit Bestandteil der Politik, sich also sich gegenseitig komische Namen zu geben. Also das war dann vom Westen in Richtung Osten, war das die SBZ, die sowjetisch besetzte Zone, oder wie es nun wirklich gang und gäbe war im Westen, das war die Zone.
Mhm.
Ja, wobei ja auch da wieder, es gab ja in Deutschland, neben nach diesem Jalta-Vertrag, es gab ja auch die amerikanische, britische und französische Zone in ganz Deutschland.
Ja.
Gibt's ja noch, kenne ich noch so ein Lied, wir sind die Eingeborenen von Trizonesien. Ja, so
ein, ja.
Also damit waren dann die Westzonen von Deutschland wohlgemerkt gemeint. Ja, und also da Zone und für die DDR, achso, und dann wurde die DDR wurde immer schön von der Springerpresse bis, ich weiß nicht, bis in die späten 80er rein. Oder sogar vielleicht bis zum Schluss, das weiß ich jetzt gar nicht. Ich bin der Meinung, dass es irgendwann aufhörte. Die DDR wurde in Anführungsstrichen geschrieben.
Ah,
Ach, weil man das natürlich nicht anerkennt.
Ja.
Und auch die Botschaften, die es dann gab, die durften nicht Botschaften heißen, sondern es war eben die ständige Vertretung, weil man sich ja quasi gegenseitig nicht als Staat anerkannt hat. Und die DDR hat eben gesagt, bei dem, was Westberlin ist, handelt sich um die selbstständige politische Einheit Westberlin.
Okay.
Ja, dann auch so abgekürzt. Und dann eben so Absurditäten das erzählen. Also ich finde immer wieder interessant, wenn dann die Ostler erzählen, die hatten dann auch Karten, die hatten Berlin-Karten und da, wo Westberlin war, war ein weißes Loch. Das war bei der Maueröffnung richtig kompliziert, dass die mussten sich erst Karten besorgen, weil die gar nicht wussten, wie man zum Kudamm kommt, wo sie hin wollten.
Ja.
Es gab, weil es keine Karten gab, es war dann eben wie so ein Sperrgebiet oder so. Ne?
Ja. Ja, war natürlich, denke ich, auch kein Interesse, dass die Ostler Bescheid wissen, wie sie sich dort zurechtfinden.
Genau.
Ja. Okay, wie ist es denn? Ich meine, es ist nun glücklicherweise eine ganze Zeit lang her.
Ja, und deswegen machen wir es ja unter anderem auch, weil es jetzt 30 Jahre werden.
Ganz genau. Wie ist denn dein Gefühl dazu? Wie hat sich das entwickelt? Wie ist die Situation heute, wenn du dir das hier so in der Stadt anguckst?
Also es ist ja, ich meine, es ist jetzt, also die Mauer ist ja schon wieder länger offen, als sie überhaupt gestanden hat.
Ja.
Und es ist schon eine ganz andere, also eine komplett vollständig andere Stadt. Es hat wirklich mit dem, was da bis 89 war, eigentlich wirklich gar nichts mehr zu tun. Also wenn ich jetzt nur Berlin mir ausdenke, das war ja wirklich quasi eine Insellage.
Ja.
Was ganz interessant ist, dass es quasi von den Verkehrsströmen immer noch so ein bisschen, so wurden Brücken wieder neu gebaut, aber es ist immer noch so ein bisschen schwierig, quasi von Ost nach West zu kommen. Das fällt mir eigentlich im Grunde, egal welches Verkehrsmittel, ich nehme vielleicht besser aufs Fahrrad tatsächlich, aber auch mit den U-Bahnen und so, quasi von Ost nach West zu kommen oder gar mit dem Auto ist immer so ein bisschen schwierig. Das heißt, wenn ich mich quasi nur im Westen bewege, ist alles relativ smooth. Und wenn ich mich nur im Osten bewege, geht es auch. Aber sozusagen, wenn es dann irgendwie rüber geht, ist manchmal, ja, das ist, glaube ich, immer noch zu merken. Ansonsten nach diesen 30 Jahren, es gibt ja kaum noch Leute, die das so kennen. Mhm. Oder
überhaupt Oberliner hier in der Stadt.
Genau, ja. Also ich selbst kenne ja wirklich ganz wenig echte Berliner. Ich finde, dass es noch Bezirke gibt, die, wo irgendwie so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Also für mich ist Tegel so, also wenn man mal das alte West-Berlin und das Lebensgefühl davon erleben will, einfach nach Tegel fahren. Ja. Da ist das irgendwie alles noch so, das ist sehr so typisch wie Berlin vor, weiß ich nicht, 30, 40 Jahren war oder so.
Darf ich dich fragen, wie du denn die Nacht der Maueröffnung erlebt hast?
Ja, klar. Wann habe ich denn das mitgekriegt? Ich bin damals, ich bin in einen Zeitungsladen gegangen und dann ich sagte auch irgendwie, ich, das war dann schon quasi, das war am 10. November morgens dann und ich wollte einfach zur Arbeit gehen und dann merkte ich einfach schon auf der Straße, irgendwas stimmt hier nicht.
Ja.
Also es ist irgendwie so, was ist denn los? Was habe ich nicht mitgekriegt? Und dann sagt der Zeitungsmann eben, ja, die Mauer ist auf und was ist denn da los? Wow, Wahnsinn. Und dann war ja eben auch, dann ging es los, dass dann wirklich die Stadt auf einmal irrsinnig voll war, weil ja eben die ganzen Ostberliner ja einfach in Westberlin rumgelaufen sind. Und wir sind dann halt gleich zum Brandenburger Tor gefahren. Und da ging es halt gleich los mit den sogenannten Mauerspechten. Das ist also auf dem Video zu hören, dass dann immer tick, tick, tick. Also jeder ist irgendwie mit dem Hammer bewaffnet dahin gefahren und fing an, die Mauer da einzureißen. Ja. Genau, und dann gab es ja vor dem Brandenburger Tor eben nicht die klassische Mauer, sondern das war wie breit wird es gewesen sein, 2 bis 3 Meter breit und eben niedriger als die richtige Mauer, die 3,80 Meter hoch ist. Und das hat den einfachen Grund, dass du, wenn du vom Osten aus geguckt hast, hast du die nicht gesehen. Mhm. Das ist Brandenburger Tor gesehen und gut. Ja, weil die einfach so niedrig war. Dafür war sie halt wesentlich breiter und natürlich dieser Bereich ganz, ganz hoch bewacht. Aber deswegen konnte man da also dann bequem auf der Mauer da tanzen. Und was ich eben auch spannend finde, das wird heute so getan, 9. November und dann war alles in trockenen Tüchern. Das stimmt so nicht. Ja, also das war schon wackelig und dann fing das irgendwie an, dass die so Teile aus der Mauer dann rausgenommen haben, dass man rübergehen konnte. Aber ich habe dann auch immer gedacht, ich habe doch lieber einen Ausweis dabei, wer weiß, was ist. Also, dass das jetzt so quasi wie mit einem Schalter umgeschaltet safe war, dass das jetzt so bleiben wird, oder es war ja gar nicht klar, was wie irgendwie kommen wird. Ja? Also so ein bisschen hat sich das eigentlich erst, das war im Dezember, wo dann, ich vergesse immer wieder, wie der Ostberliner Bürgermeister hieß, auf jeden Fall, war unser Walter Momper mit dem roten Schal. Die haben sich dann da als auch wieder so das war auch am Potsdamer Platz, dann so ein Teil rausgenommen wurde, dann haben sich die da Shake Hands da entsprechend gemacht. Und also da war jetzt vom Gefühl her im Dezember so, also das Ding ist jetzt wirklich definitiv durch. Ja, während, und das sage ich eben auch immer wieder auf der Tour, am Tiananmenplatz ist es halt anders gelaufen. Mhm. Und was ich gelesen habe, standen auf jeden Fall auch NVA-Truppen bereit, was zu machen. Und also wenn da jemand die Nerven verloren hätte von der DDR-Führung, das hätte auch durchaus anders ausgehen können. Ja. Mhm. Das wird heute alles immer so als selbstverständlich oder, ich meine, die Geschichte ist absurd, wie dann die Mauer geöffnet wurde, aber klar, die waren überfordert, aber das wird heute immer gerne so dargestellt, haha, das war alles so blöd und dämlich. Also man muss einfach auch sehen, dass die dann eben nicht, sie hätten an vielen Stellen sagen können, so, wir schicken jetzt mal hier unsere Polizei oder vielleicht sogar die Armee los und knallen die Leute ab. Ja. Und dann muss man dankbar sein, dass sie das nicht so entschieden haben.
Ja.
Und das war bestimmt, also das ist für mich jedenfalls keine Dämlichkeit. Ja.
Ja. Du sagtest gerade so schön, die Mauer war dort am Brandenburger Tor niedrig genug, als dass man darauf tanzen konnte. Ich gehe davon aus, du hast darauf getanzt.
Ja, ja.
Okay. Wild, ganz bestimmt. Ja. Okay.
Ja, also das war jetzt die akute Maueröffnung. Aber wie ist es eigentlich dazu gekommen? Also gab politische Gründe, selbstverständlich. Und eine Geschichte war natürlich definitiv auch das Fernsehen und das Radio. Also wird ja gesagt, dass beim 17. Juni, hatten wir ja gerade letzten Montag 1953, dass da eben der RIAS eine große Rolle gespielt hat. Ja, und also das war einfach natürlich eine Sache, dass man, das konnten sie ja eben nicht verhindern, tatsächlich Westfernsehen geguckt hat und dann auch so eine Späße, dass dann eben im Westen also das PAL-Farbsystem war und im Osten gab es das SECAM. Das heißt, du konntest quasi im Osten nicht die Sendung in Farbe sehen vom Westen und umgekehrt. Und später gab es dann aber Geräte, es gab sogar Videorekorder, die dann beides konnten. Also konntest du dann beides sehen. Und es gab ja auch diese Absurdität. Im Westen gab es einen Katalog, wo ich für Ostler was bestellen konnte.
Ach.
Und das haben die dann da geliefert bekommen. Also wenn ich jetzt Westverwandte hatte, die genug Asche hatten, dann konnte ich den quasi diesen Fernseher, der dann sowohl West als auch Ost empfangen kann, dort bestellen. Und das ging bis hin zu Autos. Also es sind tatsächlich in der DDR Golf, VW Golf gefahren. Ja. Zu DDR-Zeiten wohlgemerkt, ne? Die also die Westler dem Ostler geschenkt haben oder gekauft, keine Ahnung. Und was aber da vergessen wird, also es gab natürlich nicht nur, dass die Ostler das Westfernsehen geguckt haben, sondern das war wieder was Spezielles bei den Westberlinern, dass die halt auch das geguckt haben, ich eben als Kind, und eben die wunderbaren DDR-Filme, die Brautprinzessin, der Klassiker, also die haben es, oder das singende, klingende Bäumchen, ja. die gibt es jetzt irgendwie alle tatsächlich noch auf DVD.
Es gibt auch den Traumzauberbaum.
Ja, genau. Ja.
Ja.
Und auch also schön. Das darf man eben auch nicht unterschätzen, und das merke ich, dass das wirklich ein wichtiger Teil meiner Sozialisation ist, dass ich eben diese Filme da gesehen habe. Und also Herr Fuchs und Frau Elster sind halt, klar, das war irgendwie, ja, gehörte zu unserem Leben. Oder eben dann auch das Ost- und das Westsandmännchen. Ja? Ja. Da haben wir als Kind immer gepokert. Also du musst ins Bett gehen nach dem Sandmännchen, aber dann, ja, Westsandmännchen oder Ostsandmännchen? Ich glaube, dass das Westsandmännchen später kam.
Ja.
Also war dann immer so, da hat man schon mal das, also schon mal das Westsandmännchen, das Ostsandmännchen geguckt und dann im Anschluss dann noch an eben das Westsandmännchen. Wobei ich sagen muss, das Westsandmännchen war dann so eine, ja, mehr so eine relativ schlechte Kopie von dem Ostsandmännchen.
Ja.
Also die Trickfilme, das war wirklich richtig, richtig gut gemacht und mit Kosmonauten und was weiß ich, was das Sandmännchen da alles für Geschichten gemacht hat. Und das ist ja dann nach der Maueröffnung blieb ja dann auch quasi nur das Ostsandmännchen. Wobei ich sagen muss, auf Piggeli und Frederik möchte ich nicht verzichten. die immer, das war, glaube ich, meine Lieblingsepisodengeschichte im Westernmännchen, die dann.
Das kenne ich
auch. Das kennst du auch noch.
Ja.
Oh, okay.
Ja.
Genau. Ja. Ja, oder dann eben solche Sendungen wie Mach's mit, mach's nach, mach's besser. Mhm. Das war immer so eine, da sind immer Schulen gegeneinander angetreten und haben im Grunde so eine Art Zirkeltraining quasi gegeneinander gemacht und so. Das habe ich immer super gerne geguckt, ja.
Ja.
Und oder Fragen Sie Professor Kaul. Da war ich immer fasziniert. Also es war so eine Mischung zwischen Faszination und Ekel. Das war so ein Feuchtsprecher. Man hat auch immer seine glänzenden Lippen gesehen. Und das war also so, es ging eben um Rechtsfälle,
ja,
in der DDR. Was ist, wenn das und das los ist? Also im Grunde ganz normal. Und natürlich auch, was man mal geguckt hat, den Schwarzen Kanal, ja. Wo es ja den Witz gibt, kennst du den Schwarzen Kanal? Ja, das ist doch mit Karl Eduard von Schnitz. Wieso? Ich dachte, der heißt Schnitzler. Nee, die schalten immer so schnell aus, dass er sozusagen den Namen gar nicht kennt. Deswegen Karl Eduard von Schnitz. Aber klar, das hast du natürlich dann eben auch geguckt. Oder natürlich auch die Nachrichtensendung und so weiter und so fort. Ne? Mhm. Also das ist auch, deswegen sind die West- und auch die Ostberliner, ich habe da viel mit Ostberlinern drüber gesprochen, eigentlich ein ganz spezielles Völkchen, weil ja da diese Teilung Deutschlands auch mit der Mauer trotzdem, da war ja wirklich eine große Nähe. Ja. Die dann, jetzt meine ich wirklich Westdeutschland, also Nordrhein-Westfalen, also war einfach schlicht und einfach wahnsinnig weit weg.
Ja.
Und da kenne ich dann auch eher wenige, die da überhaupt dann mal nach Berlin gefahren sind. Oder da gab es dann natürlich auch schon so Sachen, dass dann Bundeswehrsoldaten, die mussten also immer aufpassen, wenn sie durchgefahren sind. Und ich weiß definitiv, das ist eine Ersthandinformation von einem, der eben bei der Bundeswehr war. Und dann haben sie ihm beim Transit, beim Ausfahren, seinen Dienstgrad genannt. So bitte, Herr Oberstleutnant, so und so, zack. Mhm. Und haben ihm dies zurückgegeben. Also die wussten schon komplett Bescheid. Das waren eben genau die Sachen, die sie dann da kontrolliert haben. Ja, also so war das. Und ich habe gerade gesagt, ich habe mit Ostberlinern viel gesprochen. Und das war, diese Info habe ich auch von der Tour. Also das war ja so, dass die U-Bahn, die U8 und die U6 durch den Osten gefahren sind.
Ja.
Und an der Friedrichstraße hat die 6 gehalten. Mhm. Oder war es die 8? Ich glaube, es war die 6. Oder ist die 6, weil die, das gibt's ja alles noch.
Ja.
Und für uns war das also auch ganz normal. Und dann eben im Intershop in der Friedrichstraße günstig Zigaretten holen. Ja, also wirklich da aussteigen. Man durfte sich bloß nicht vom Westzoll erwischen lassen. Oder es war eben, wir waren die Generation, da konnte man die Türen in den U-Bahnen noch öffnen.
Ja.
Und da man natürlich mit 11 irrsinnig cool sein wollte, musste zwingend die Tür geöffnet sein, weil man ja mutig ist und cool. Und das sage ich dann immer, wenn ich dann jüngere Teilnehmer habe, ich bin die Generation, die es euch versaut hat, dass man das jetzt ja nur noch die Knöpfe in die Türen auf keinen Fall dann mehr aufkriegt. Und aber das Interessante ist eben, die Bahnhöfe überirdisch im Osten, die waren ja gar nicht mehr zu sehen. Mhm. Und das, was mir eben neulich ein Ostberliner sagte, der sagt, der war fassungslos, als auf einmal an der Janowitzbrücke die einen Presslufthammer genommen haben, einen Stein hochgehoben, zack, war da der U-Bahn-Eingang. Ja. Also wo er dann sagte, mein Gott, der ist hier jahrzehntelang gegangen und da unten fährt die Bahn im Westen lang. Das war nicht bekannt.
Ja.
Ja. Also das ist auch immer so wieder, dass man heute so davon ausgeht, hört, hast du Internet, du kannst es recherchieren, auch wie das überhaupt mit, da gab es alle möglichen Legenden, auch dass wenn man quasi jemand an der Republikflucht gehindert hat, dass man dann sofort quasi, dann ist der Wehrdienst beendet. Das ist dann nochmal eine Motivation, nicht? Und dann da einen wegzukriegen. Und ja, es war eben viel Hörensagen, was, denke ich, auch gerne dann auch wieder beeinflusst wurde, dass man einfach so Dinge annimmt oder dann weiß, das ist ja einfach ja eine ganz andere Informationslage da gewesen. Ne? Ja, aber das ist eben interessant, wie diese und das wird ja dann, denke ich mal, in unseren nächsten Folgen auch Thema sein. Wo gibt es denn noch überall Mauern? Oder eben, dass diese Mauer ja nicht nur das tatsächlich buchstäbliche Bauwerk da war, ja, sondern ja, das ist ja mannigfaltig in den Köpfen. Und hier haben wir ja in unserer Gesellschaft auch so ein paar Mauern. Und da werden wir vielleicht das eben in den nächsten Folgen mal so ein bisschen durchleuchten, wo es dann noch welche gibt, die also nicht mit Stacheldraht bewährt sind und mit irgendwelchen Hunden, die einem dann da anfallen, ja, sondern genau in den Köpfen.
Genau. Wenn ihr Lust habt, schaltet wieder ein und seid neugierig mit uns unterwegs, was es an Mauerwerk noch so zu beleuchten gibt. Das war die Ausgabe der Kreativkundschafter zum Thema Mauern.
Ja, wir hoffen natürlich, dass das euch wieder gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr uns auf mannigfaltige Art und Weise unterstützen. Ihr könnt uns natürlich erstmal in eurem beliebtesten Podcast-Programm abonnieren. Ihr könnt uns weiterempfehlen auf sämtlichen sozialen Netzwerken, auf Instagram, auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube, auf sonst wo. Und könnt uns auch, wenn ihr möchtet, finanziell unterstützen. Da gibt es auf unserer Website einen Knopf, der heißt jetzt Unterstützen, weil wir also in Zukunft vorhaben, das wirklich hauptberuflich zu machen. Und wir haben schon Unterstützer, also die genau das getan haben, die uns schön retweetet haben, die uns finanziell unterstützen. Da möchte ich hier an dieser Stelle auch nochmal ausdrücklich dafür danken.
Auch von
das,
mir.
Das ist schön, wenn es ankommt. Und natürlich auch, was besonders bei der letzten Folge der Fall war, dass es eben Kommentare gab, da freuen wir uns auch immer drüber, was das sozusagen mit euch gemacht hat. Und jetzt hier ganz konkret natürlich bei der Mauerfolge, vielleicht habt ihr immer auch noch eine kleine kurze Mauergeschichte, also in dem Fall ist tatsächlich mal die Berliner gemeint, ja, die vielleicht für uns alle interessant sein können.
Ja, und wenn ihr Lust habt, sehr gerne hinterlasst einen Kommentar. Das ist auch auf unserer Webseite möglich. Oder wenn ihr Posts seht von uns, könnt ihr sehr gerne immer dazu auch was kommentieren. Wir freuen uns darüber.
Okay,